Der Sommer ist mehr oder weniger zurück im Land und damit auch die gute Laune, auch bei uns schon hier im Studio. Herzlich willkommen bei Wild umstritten. Unsere Themen: Herbert Kickler hat heute im Untersuchungsausschuss tatsächlich ausgesagt. Die EU einigt sich nach Jahren des Streits auf einen Asylpakt. Und Klimaschutz ist kein Menschenrecht. Das meint überraschenderweise die österreichische Bundesregierung. Das besprechen wir mit Andrea Gdolski, ehemalige Gesundheitsministerin, nach wie vor Ärztin aus Leidenschaft. Schön, dass Sie da sind.
Danke vielmals, guten Abend.
Dann begrüße ich sehr herzlich Ralf Wolfgang Lothart, etwas schwach bestimme heute, aber Kommunikationsmanager, Rechtsanwalt und Sie haben seinerzeit ehemalige DDR-Unternehmen im bundesdeutschen Sinne saniert. Sehr spannend, schön, dass Sie da sind, Herr Lothart.
Vielen Dank für die Einladung, guten Abend.
Und ich freue mich sehr auf und über Werner Gruber, Physiker der Nation. Sie verstehen eigentlich Informatiker seit ein paar Wochen. Auch noch Informatiker. Ja. Gut, ein weiteres Ding, das ich nicht verstehe, Sie aber umso besser. Jedenfalls schön, dass Sie da sind, Herr Gruber. Unser erstes Thema. Heute ist FPÖ-Chef Herbert Kickl als Auskunftsperson geladen gewesen im Untersuchungsausschuss, den die ÖVP initiiert hat. Da möchte man rot-blauen Machtmissbrauch untersuchen. Herbert Kickl war nicht nur geladen, er ist auch gekommen. Und schon den ganzen Tag mehr oder weniger ist Puls24-Kollege Paul Batterl im Parlament. Paul, also er ist gekommen tatsächlich, Herbert Kickl. Wie hast du den Tag heute und eben vor allem Herbert Kickl wahrgenommen?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Tonalität auch schon mal aggressiver war im Untersuchungsausschuss. Allerdings, der Tag eben dauert schon relativ lange. 9 Uhr in der Früh hat man begonnen. Das macht sich natürlich auch bei den Abgeordneten bemerkbar. Nicht nur mit einer gewissen Ermüdung, sondern auch damit, dass man sich die ein oder andere Nettigkeit insgesamt ausrichtet. Vor allem das Match zwischen FPÖ und ÖVP, das wir politisch abseits des Untersuchungsausschusses sehen, das hat sich natürlich auch in den Untersuchungsausschuss hinein verlagert. Inhaltlich muss man sagen, ist nicht so viel erfahren, zu erfahren gewesen vom FPÖ-Chef Herbert Kickl. Er hat vor allem gesagt, er kenne Augusto Ott beispielsweise gar nicht persönlich. Er habe eigentlich von dessen Suspendierung bzw. der Aufhebung erst viel später erfahren, was auch schon einiges sagt. Er sagt zumindest da unter Wahrheitspflicht aus, dass er gewisse Vorgänge in seinem Ministerium nicht gewusst hat oder erst relativ spät erfahren habe. Und wie gesagt, das unter Wahrheitspflicht. Ansonsten hat sich der Kenntnis in etwas in Grenzen gehalten in den letzten 3,5 Stunden. Es ist Kickl relativ leicht gefallen, auch viele ausweichende Antworten und Formulierungen zu finden, denn eben auch dieser ÖVP-Untersuchungsausschuss, der ist vielleicht etwas ungeschickt formuliert und man hat eben versucht, viele dieser Russland- bzw. BVT-Themen mit reinzunehmen, die eigentlich nicht wirklich Untersuchungsgegenstand sind. Dementsprechend oft ist auch die FPÖ da reingegrätscht in das Fragestellen der anderen Parteien und hat sich quasi schützender, bis sie vor ihren Parteiobmann gestellt.
Berichtet Paul Batterl für Wild umstritten aus dem Parlament. Vielen herzlichen Dank und ich hoffe, der lange Tag geht auch für dich angenehm zu Ende. Dankeschön. Ja, es hat Paul Batterl das schon gesagt, dieser Spionageskandal Augusto Ott, da wurde heute mit ganz großer Spannung erwartet, was denn Herbert Kickl zu diesem Augusto Ott zu sagen habe. Da hat die ÖVP im Vorfeld ja gesagt, dieser Augusto Ott ein Spion der FPÖ. Was hat Kickl dazu gesagt?
Weil die ÖVP da ja behauptet hat, dieser Herr Ott, der da jetzt in Untersuchungshaft sitzt, der hätte bei mir irgendetwas werden sollen, irgendeine zentrale Position einnehmen sollen. Meine Damen und Herren, ich sage es in dieser Deutlichkeit, das ist eine glatte Lüge. Das ist eine glatte Lüge. Ich kenne diesen Herrn Ott nicht. Ich habe diesen Herrn Ott nicht gekannt, außer von diesen Berichten in irgendwelchen Medien. In jede Position, in die dieser Herr Ott im Innenministerium gekommen ist, in jede dieser Position, in jeder dieser Positionen, von denen aus er dann offenbar auch sein Spionagenetzwerk und seine Informationsabsaugung betrieben hat, ist er in der politischen Verantwortung der Österreichischen Volkspartei gekommen. Das geht ja gar nicht anders.
Okay, da gibt es mehrere Fragen. Die erste Frage ist, Herbert Kickl hat als Innenminister nichts von Herrn Ott mitbekommen, so wie auch die ÖVP-Innenminister davor und danach. Frau Gdolski, sehr praktisch, mit Ihnen habe ich eine ehemalige Ministerin hier sitzen. Ist das nachvollziehbar?
Nein.
Dass die Nein.
Keiner hat das gewusst. Also es ist so, dass natürlich die Ministerien groß sind und man nicht jedes Detail jetzt genau erforschen kann. Dazu hat man ja Abteilungsleiter, Ministerialräte, Sektionschefs. Aber da geht es ja nicht um irgendetwas. Da geht es ja nicht darum, dass in irgendeiner Weise Blumen gekauft werden oder nicht. Mhm. Oder dass jemand seinen 45. Geburtstag feiert, den man vielleicht nicht weiß. Sondern hier geht es ja wirklich um Leute, die eine große Verantwortung in der Spionageabwehr haben und einen wesentlichen Punkt der österreichischen Sicherheit. Und da erwarte ich mir von einem Innenminister, dass er zumindest einen Abteilungsleiter hat, der ihm regelmäßig, und zwar wirklich regelmäßig, Rede und Antwort steht und solche Dinge auch wirklich berichtet. Das ist nicht irgendetwas und das ist etwas, wo ich glaube, wo hier natürlich das stattfindet, was wir auch in so dieser Sendung hier bei Puls 4 schon vor einigen Wochen gesagt haben, mitten in einem Wahlkampfjahr. Diese Untersuchungsausschüsse sind natürlich bis zu einem gewissen Grad auch ein Schauspiel.
Gut, aber ich halte jetzt mal fest, also Herbert Kickl war 2 Jahre Bundesinnenminister.
Offensichtlich,
da gab's schon eine
offensichtlich kann es nicht.
Weiß ich nicht, aber der Innenminister dann danach von der ÖVP hat es dann irgendwie auch nicht mitbekommen. Aber viel spannender ist, oder ebenso spannend ist, Herr Lothar, jetzt hat ja die ÖVP im Vorfeld gesagt, dieser Egisto, oh, das ist ein Spion für die FPÖ. Herbert Kickl sagt jetzt, das ist eine Lüge. Er bezichtigt die ÖVP quasi der Lüge und gibt ihr auch die Schuld. Das wirkt sehr selbstbewusst.
Naja, er muss ja unter Wahrheitspflicht aussagen. Ich hoffe mal, er hat das getan. Aber warum streiten wir uns eigentlich über den Herrn Ott? Das ist nämlich die Frage, wie der Kollege vorher schon gesagt hat, nämlich der Scope, also der Umfang dieses Untersuchungsausschusses umfasst an sich die Machtmissbrauch, Anzeigenaffären und eben nicht die Spionage. Mhm. Man kann nur auf die Spionage kommen, wenn man irgendwie den Herrn Ott zu einer Person bringt, zu Herrn Kickl oder auch irgendwem. Und dann kann man die Russland-Geschichte erzählen. Ich halte deshalb das ein bisschen alles für einen Scheinkampf. Und es tut mir auch leid, weil die Fragen sind eigentlich so wichtig. Das müsste in einem eigenen Untersuchungsausschuss besprochen werden, weil dann kann man auch weiter ausholen. So kommt natürlich nur halbe Sachen zutage, weil natürlich die Verfahrensrichterin einschreiten muss und sagen muss, das hat eigentlich gar nichts mit dem Thema des
Untersuchungsausschusses. Aber Herr Gruber, das ist etwas typisch Österreichisches. Bevor wir in die Zukunft denken, beschäftigen wir uns mal sehr gerne mit der Vergangenheit. Also machen wir noch einen Ausschuss. Quasi, weil wir schauen, was halt da vor 10 Jahren so war.
Also ich glaube jetzt, wir stehen vor einer Situation, dass die Datenlage noch relativ schlecht ist.
Oder hier zumindest das, was wir wissen.
Ich glaube, dass die Datenlage prinzipiell sehr schlecht ist. Es stellen sich aber viele Fragen. Wir haben, wenn ich das jetzt richtig sehe, einmal den Herrn Innenminister Sobotka gehabt. Dann hatten wir ÖVP, ja, den Herrn Kickl. FP. Dann hatten wir einen Übergangsminister, wo ich mich jetzt entschuldigen muss, ich weiß nicht mehr, wer das war. Und dann kam, glaube ich, der Herr Kahner, der Herr Nehammer und der Kahner und so. Also wir haben mehrere gehabt. Was mir jetzt bei dem Ganzen auffällt, sind 2 Dinge. Wie der Herr Kickl, und bitte korrigiere mich, wie der Herr Kickl Innenminister war, war die Frau Edtstadler Staatssekretärin. Mhm. Staatssekretäre hast du zu einem einzigen Grund, gegenseitige Kontrolle. Das heißt, eigentlich hätte auch der Frau Staatssekretärin Edtstadler, wenn irgendwo was nicht passt, das auch auffallen müssen. Und jetzt im Nachhinein zu sagen, der Herr Kickl hat, nein, das Staatssekretariat war von der ÖVP. Mhm. Das Zweite, und das ist das, was mir im Moment massiv aufstößt, und es fällt eigentlich keinem auf, das Innenministerium der letzten Jahre, und ich will es da nicht um eine einzelne Person nennen, wir hatten ein Terrorattentat in Wien, wo die Meldungen vorher ganz klar waren, wo im Innenministerium das nicht weitergeleitet worden ist. Das ist intern verhaut worden, deswegen sind Menschen gestorben. Jetzt haben wir eine Situation, die auch nicht besonders angenehm ist. Das heißt, ich würde einmal sagen, im Innenministerium sollte sich strukturell etwas Vorsicht mit dem Begriff Zaumrahmer, das haben Sie nicht notwendig. Sie sind nicht der Herr Kickl, der Verhandlungslisten oder Zaumrahmt. Es sollte sich etwas ändern.
Gut.
Der weiß.
Wunderschön. Aber der Minister, den Sie vergessen haben, war Wolfgang Pescher, der dann in der Übergangsregierung Das ist auch quasi der Anwalt der Republik, hört man da aber oft.
Der eigentliche, wie nochmal, ich muss sagen, ich glaube, man muss ein bisschen trennen, was ist jetzt im Untersuchungsausschuss, ja. Was interessiert uns?
Ja.
Und interessieren uns tut selbstverständlich, was hat der Herr Ott gemacht? Hat der Herr Kickl aufgrund von Unterlagen von Herrn Ott zum Beispiel die Razzia beim BVT gemacht? Allem drum und dran, ist deshalb eine bestimmte Russland-Connection da, allem drum und dran. Ich würde nur sagen, weil wir vielleicht anders handeln wie andere, sollten wir uns gerade an die Grundsätze und die rechtlichen Regeln halten, was im Untersuchungsausschuss gemacht werden kann. Ich finde ja viel interessanter von außen kommend die Frage, die mich immer überrascht ist, wir beschäftigen oder in Österreich nur intern, was ist mit Russland? Schauen wir mal in die Zukunft dessen, und das ist das, was mich politisch, glaube ich, mehr umtreibt, ist, dass seit dem Ukraine-Krieg nur eine Partei immer noch Russland als Freund haben will, selbst wenn die uns ausspionieren etc. Was bedeutet denn das? Das andere ist Aufklärung, Spionage, ich sag's mal auch extrem, Spionage gibt's in jedem Land und Gegenspionage. Die Frage ist, was passiert da politisch?
Aber das ist eine natürlich sehr, sehr spannende Frage. Und Herbert Kickl wurde dann auch dazu befragt im Untersuchungsausschuss. Auch da hatte die ÖVP immer gesagt, Herbert Kickl und die FPÖ, das wäre ein Sicherheitsrisiko aufgrund dieser engen Verbindungen zu Russland. Das hat Herbert Kickl zu diesem Thema gesagt.
Ich persönlich habe überhaupt gar keinen Bezug zu Russland. Weder bevor ich Innenminister geworden bin, während meiner Zeit als Innenminister dann beruflich, beim einen oder anderen Besuch und danach dann auch nicht mehr.
Gut.
So. Also ich kann nur sagen, ich weiß nicht, warum sich jemand dann schämt, wenn er russlandfreundlich ist. Dann soll man das einfach sagen. Aber wenn ich eine Partei habe, die sagt, ich möchte wieder näher rücken an Russland, ich bin gegen die Sanktionen, ich will der Ukraine nicht helfen, die selbst heute, ich meine, der Hauptschuldige für die Spionage sitzt in Russland, dann muss man das sagen, dann ist es russlandfreundlich. Dass das vor der Ukraine wahrscheinlich alle Parteien waren, ist noch ganz was anderes. Mir geht es ja in die Zukunft gerichtet. Und dann soll der Wähler entscheiden, ist das gut oder schlecht. Aber warum man das hier ablehnt, zu sagen, ich habe mit denen gar nichts zu tun. Es ist die einzige Partei in Österreich, die diesen Kurs und diese Meinung vertritt zu diesem Land. Dann ist es Russlandliebe. Und das werte ich jetzt nicht. Das muss dann der Wähler werten, wie er das sieht.
Wie wertet das diese Seite des Tisches? Dass die Russlandliebe, die scheinbar umgebrochen ist.
Ich glaube, prinzipiell, wir können über Dinge diskutieren, die wir zu 100% wissen. Mhm. Es gibt natürlich gewisse Konnexe, aber wie Herr Luthert gesagt hat, es haben alle Parteien Kontakte zu Russland gehabt. Und wir wissen ja, dass gerade die Raiffeisen sehr lange und noch immer zum Teil Kontakte in Russland hat und auch dort noch Filialen hat. Und jetzt bin ich die Letzte, die das verurteilt. Nämlich nicht, dass ich nicht Putin und die Vorgangsweise und den Krieg verurteile, sondern es geht darum, wir haben ja lange Zeit hier wirtschaftlich enorm profitiert, auch von der Tatsache, dass wir alle miteinander Geschäfte mit Russland gemacht haben. Das russische Gas fließt nach wie vor nach Österreich und Tatsache ist, jetzt ist zu schauen für mich, wie stehe ich in dieser Situation zu dem Krieg, gegen den Krieg, zur Ukraine, in der Fragestellung Putin und so weiter. Das muss geklärt werden.
Es scheint geklärt zu sein.
Aber ich bin auch dagegen gewesen, auf die Gefahr hinauf, dass die werten Zuseherinnen und Zuseher da jetzt ein bisschen ärgerlich gegen mich sind, dass man russische Sportler ausschließt, dass man russische Künstler ausschließt. Und ich bin bei weitem jetzt nicht Russland nahe, weil ich Italien nahe bin. Aber ich glaube, wir müssen einen Mittelweg finden. Und ich verteidige jetzt auch nicht Kickl. Mhm. Aber wenn er keinen Kontakt zu Russland hat, hat er keinen. Ich meine, das ist so anzunehmen.
Ja. Ich glaube, was vielleicht jetzt hat, wird das Thema bei Russland immer wieder auftaucht. Russland hat sich wehren müssen und wurde von der NATO bedroht und hat deswegen in der Ukraine einmarschieren müssen. Und Andrea, du hast gerade, glaube ich, etwas ganz Wichtiges gesagt, was dieser Legendenbildung entgegenspricht. Wenn ich mit jemand ein Problem habe, dann treibe ich nicht Handel und mache einen Gasvertrag bis ins Jahr 2040. Und wir wissen, dass ganz oder sehr viele EU-Länder sehr lukrative Verträge für beide Seiten, nämlich sowohl für die EU als auch für Russland. Und wenn ich jemanden bedrohe, dann gehe ich nicht mit dem, gehe nicht dort in das Geschäft einkaufen. Das würde vielleicht, und das sollte man bei dem Ganzen auch sich klar sein, dass diese Bildung, diese Meinungsbildung, ja, Putin ist ja nichts anderes übrig geblieben, als zu vergewaltigen, zu morden und, und. Nein, es ist ihm sehr wohl was anderes übrig geblieben. Wir haben ein paar harten Diktaten und mit dem muss man sich was überlegen.
Aber
und was ich sehr schade finde, ist, dass der Herr Kickl nicht bereit ist, sich von ihm klar zu distanzieren. Ja. Oder ich sage mal die genau. FPÖ. Und jetzt nicht nur diese einzelne Aussage, dass man sagt, okay, wir haben uns geirrt, kann an jedem passieren, man kann gescheiter
werden. Aber Herr Kube hat ja eh gesagt, es ist mir eigentlich wurscht. Ich habe ja, nicht die großen,
aber alleine die Aussage, es ist mir wurscht, heißt, es ist mir egal, dass der Putin dort Oppositionelle umbringt, dass wir dort keine Demokratie mehr haben. Es ist ihm wurscht. Und genau das ist das Problem der Freiheitlichen. Es ist ihnen alles wurscht, solange sie nur ausreichend Wählerstimmen haben. Es ist ihnen wurscht, ist etwas, was in Österreich leider viel zu oft aufgetreten ist. Und genau das braucht man nicht. Mhm. Es muss uns wichtig sein. Und wenn der Herr Kickl so viel Anstand hätte und sagt, ja, ich trete ein für Putin aus den und den Gründen, hat er wenigstens einen Charakter gezeigt. Mhm. Aber nur zu sagen,
da gibt es nichts Großes. Ja, ja, ja.
Danke.
Es ist gut, wenn eine Ärztin neben ihm sitzt.
Ja, aber TV-Bot.
Aber ich glaube, du hast eines Richtiges gesagt und das ist etwas, was wichtig ist.
Wenn ich möchte sagen,
sich geirrt hat, hat er sich geirrt.
Und das könnte er sagen, und ich bin da völlig bei Herrn Gruber, wer es nach 2 Jahren dieses schrecklichen Kriegs noch immer nicht verstanden hat, da fehlt irgendwo was oder dann will man es nicht. Aber ich möchte gerne wieder zurück. Oder es ist ihm halt wurscht. So, kommen wir aber dann schon wieder zurück zu Herrn Kickl, wobei da sind wir ja. Und Herr Lothart, zu dem, was er da heute gesagt hat, ganz konkret, im Untersuchungsausschuss sind ja Kameras nicht erlaubt, aber in diesem Eingangsstatement hat er mehr oder weniger sehr viel vorweggenommen, was taktisch durchaus geschickt ist, weil dann gibt es ja auch quasi mit Kamera. Aber jetzt hat er ja letztlich gesagt, dieser Egisto Ott, ein ÖVP-Thema. Die Verbindungen zu Russland seien für ihn kein Thema, oder wie der Herr Gruber so schön sagt, mal wurscht. Und dann hat er noch einen Angriff gehabt, nämlich auf die ÖVP, und der hat es durchaus in sich. Hören wir da kurz rein.
Ich kann sagen, es gibt vielleicht auch das eine oder andere zu enthüllen. Zum Beispiel zum Thema Postenschacher. Postenschacher. Wie das ÖVP-System hier auch gegen mich gearbeitet hat und wie ich bearbeitet worden bin. Ja, Sie haben sehr die Zähne ausgebissen. Das war vielleicht auch einer der Gründe, warum Sie keine große Gefreude gehabt haben mit mir. Wie Sie es auf jeden Fall versucht haben.
Tja. Herr Lothart, also die ÖVP hat versucht, da irgendwie über Herbert Kickl Postenschacher möglich zu machen, meint er.
Ich meine, ich hoffe, er hat es im Untersuchungsausschuss dann auch so wiederholt und belegt. In der Pressekonferenz kann man das so locker sagen und, wie Sie richtig gesagt haben, vorwegnehmen und die Stimmung vorwegnehmen. Ich weiß es nicht, ob dem so war oder nicht so war. Ich würde nur eins sagen, in Österreich ist es jetzt nicht unüblich, dass man miteinander spricht und ab einer bestimmten Position.
Das war schön gesagt, Herr Lothart.
Ja, ich bin diplomatisch hier gegenüber meinem Gastland und da finde ich das jetzt nicht unüblich. Das kommt darauf an, wie Einfluss genommen worden ist etc. Aber dafür ist ja genau der Untersuchungsausschuss da. Mhm. Der Postenscharrer heißt zwar blau-rot, aber wenn er sagt, du, das läuft so und so, dann ist es sein gutes Recht, dann soll er das da machen und dann niederlegen. Und dann schauen wir mal raus. Ich war leider nicht dabei. Ich hätte mir es gerne angehört im Untersuchungsausschuss. Mhm.
Faktolski, das Ganze könnte ja womöglich vielleicht auch ein Bumerang für die ÖVP werden.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist etwas, ich glaube, dass wir, wenn wir die Innenministerien der letzten Jahrzehnte anschauen, dass wir einiges finden werden. Der Punkt ist, Innenministerien sind natürlich auch hochsensibel. Sehr problematisch, weil hier eigentlich eines der wenigen Ministerien ist, ich habe sie immer ein bisschen darum beneidet, die wirklich eine Machtposition haben, die also nicht mit den Ländern diskutieren müssen viel, sondern die einfach aufgrund der Tatsache doch sehr, sehr viel Macht innerhalb des Ministeriums zusammenläuft. Und wir wissen alle, Macht macht mächtiger, aber manchmal auch gieriger. Und die Frage, wie man dann mit den Dingen umgeht, ist natürlich auch für ÖVP-Innenminister zu hinterfragen.
Haben Sie da eben genickt, dass ich gefragt habe, wird das zum Bumerang für die ÖVP?
Ja, ich habe genickt.
Warum?
Und erstens einmal, wir haben gesehen, dass auch einer der letzten Untersuchungsausschüsse gegen eine andere Partei, gegen die FPÖ, es ist auch nicht so gut ausgegangen. Aber vielleicht nur eines, ich komme in der Wissenschaft, für uns gilt eine Theorie so lange gültig, bis ein Experiment das widerlegt. Es gibt ein Experiment oder in dem Fall einen Chat, wieder einmal zur Abwechslung, wo der Herr Kickl Innenminister war und der Herr Strache Vizekanzler. Und ich habe das heute, wie ich hierher gefahren bin, entnommen, dass ein Fitnesstrainer, der tatsächlich über Postenschacher in den ORF gehieft wurde.
So der Verdacht zumindest.
Nicht der Verdacht, es gibt den Chat. Es gibt auch die Bestätigung, dass das so passiert ist. Okay. Man hat sich jetzt getrennt. Das ist allerneueste News, ist vor einer Stunde rausgegeben. Ja. Damit ist ein Experiment gezeigt, dass der Herr Kickl, wenn er sagt, es hat keinen Possenschacher gegeben, haben wir zumindest einmal einen gut dokumentierten Fall. Mhm. Schauen wir mal, was sonst noch im Laufe der Zeit kommt. Jetzt muss man allerdings auch eins dazu sagen, und das sollte man, und wenn irgendwo ein Posten frei ist, zum Beispiel besagter Fitnesstrainer, es klingt jetzt blöd, schaut es mir an, ich bin jetzt keiner, der Fitness macht. Aber schlecht hat er es nicht gemacht, muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Aber die Art und Weise zu sagen, du, es ist jetzt Zeit, die Macht zu teilen, ich möchte ein Stück vom Kuchen, hätte ich nicht gemacht, also ganz ehrlich.
Ich will jetzt nur, und ich bin der Letzte, der jemand sonst beispringt, aber als Anwalt wollte ich schon sagen, es muss erstmal bewiesen werden, ob der Posten wirklich deshalb zustande kam. Vielleicht ein Nebensatz, das Peinliche finde ich, vielleicht nicht mal den Posten, den es da gab, sondern dass jemand praktisch seinen Arbeitgeber verrät und Informationen weitergibt. Das ist eher das Peinliche. Ich würde sagen, das ist einer fristlosen Kündigung würdig. Mhm. Aber das ist eher der Loyalität nicht, wie das zum Posten gab. Ich glaube, das sollte man dann schon noch trennen und aufpassen, dass man da vielleicht nichts Falsches sagt.
Gut, abschließend, Frau Gdolski, wenn man es noch nicht gemerkt hätte, dass Wahlkampf ist, an diesen Urschüssen merkt man schon. Ja. Weil da watschen sich jetzt im Grunde in zwei Urschüssen die drei großen Parteien mehr oder weniger gegenseitig ab, wobei man von der SPÖ da relativ wenig jetzt hört.
Die Sozialdemokratie ist schon zu lange nicht mehr irgendwie relevant in Funktionen. Wir kennen Sie unseren Sponsor-Kleiner und sagen, schauen wir uns an, ein einziger verrotteter
Opposition Haufen. Hat auch Vorteile quasi. Okay, gut.
Nein, aber ich glaube, es ist das, was wir alle vermutet haben, dass es einfach nicht wirklich der richtige Zeitpunkt ist, mitten in einem Superwahljahr zwei dieser Ausschüsse zu machen, weil es wird für jeden als Bühne, jeder verwendet es als Bühne und jeder versucht natürlich, seine Position dort zu stärken und das auszunutzen, dass er hier eine doch relativ gute Zuseherzahl bekommt. Und ich glaube nicht, dass da viel herauskommen wird.
Aber es ist billiger als die Inserate und die Beinschab-Tools, muss man ehrlich sagen.
Guter Punkt. Das kostet einfach weniger.
Es kostet weniger.
Ja, ist gut, ist gut. Ja,
wir guter Punkt. In Zukunft einfach mehr Urausschuss.
Aber eine abschließende Frage, Herr Lothart. Es gibt schon auch Wählerinnen und Wähler im Land, die sagen, ja, es gibt wirklich wichtige Themen. Die Pensionen könnten das sein. Der Klimaschutz, enorm wichtig. Migration, ein Thema, werden da auch heute noch drüber sprechen. Die Wirtschaft, ein Thema. Und eigentlich hörst du da nichts mehr? Und da beschäftigt man sich nur mit sich selber. Wie sehr schadet das alles, womöglich auch der Demokratie?
Naja, ich würde mal sagen, die letzten Untersuchungsausschüsse haben der Demokratie schon viel geschadet. Deshalb würde ich mal aussehen, das Thema Spionage und was das wäre ein wirkliches Thema für einen Untersuchungsausschuss. Die anderen Themen sind etwas gekünstelt, meiner Ansicht nach. Mhm. Und selbstverständlich ist dieses bitte das mir zu verzeihen, aber auch die Tonalität, die in Österreich bei solchen Sachen herrschen, ist alles nicht demokratieförderlich. Mhm. Dieses Schmutzbewerfen hin und her. Wie soll ein Wähler später glauben, dass die Leute, die sich jetzt gerade so mit Schmutz bewerfen, eventuell in einer Koalition zusammenarbeiten sollen, / müssen? Das nimmt da doch keiner ab. Also entweder ist das jetzt Show oder das andere ist Show. Und das führt dann natürlich zu einer Politikträgheit und damit ist sowas an sich wirklich nicht demokratieförderlich.
Das möchte ich ganz so stehen lassen. Ich denke, wichtige Worte. Und wir schauen einfach weiter zum nächsten Thema. Sie da, sie bewegt sich doch. Seit bald 10 Jahren diskutieren die 27 EU-Mitgliedsstaaten über einen gemeinsamen Asylpakt. Und ja, die Problematik dahinter dürfte zumindest für einige schon durchaus dringend gewesen sein, wenn man sich hier die Zahlen ansieht. 2014, vor 10 Jahren, gab es in den Ländern der EU Asylerstanträge rund 530.000. Dann 2015 war das bei 1,2 Millionen in nur einem Jahr. Das war die große Fluchtwelle, Syrien vor allem. Das ist ein bisschen nach unten gegangen und steigt aber seit 2020 dann doch wieder an. Jetzt im letzten Jahr gab es EU-weit wieder über eine Million Asylanträge. Herr Gruber, also dürfte scheinbar irgendwie höchste Zeit gewesen sein, dann mal nach zehn Jahren mehr oder weniger sich zu einigen. Sehen Sie das auch so?
Ich halte das für absolut vernünftig und sinnvoll. Ich weiß jetzt nicht, was genau drinnen steht. Ich muss das ganz ehrlich sagen, ich habe das noch nicht verfolgen können. Ich glaube aber, dass die Asylkrise nur viel dramatischer wird aufgrund des Klimawandels. Da werden einfach Mengen kommen an Menschen. Was mir jetzt zwei Dinge einfallen, die vielleicht persönlich nicht ganz unwichtig sind. Es wird immer gerne behauptet, ja, der Orbán in Ungarn, dort gibt es keine Asylsuchenden. Stimmt, weil er treibt sie einfach durch das ganze Land, dass sie dann an der burgenländischen Grenze aufkommen.
Der Kickl immer, 45 Asylanträge genauso in Ungarn im Jahr. Und, ja,
und das ist relativ billig, wenn du sagst, du treibst die Leute durchs Land und sagst, ihr könnt sie einer kommen, aber marschiert es gleich weiter. Mhm. Und das Zweite, wenn wir schon beim Thema Burgenland sind.
Sie sind beim Thema Burgenland. Ja, ja.
Es ist so, dass der Herr Kickl ja immer darauf beharrt zu sagen, wir müssen die Gesetze einhalten und es kann nicht sein, dass ein Asylsuchender, der kann nur über Flughafen Schwechat international kommen und so weiter, dann wäre es doch vielleicht nicht schlecht, wenn die Landeshauptmann, Frau, wurscht auch immer, in Niederösterreich, der Herr Landbauer, sich auch an die Gesetze hält. Es gibt zwei Bundesländer, die sich an die Gesetze halten, nämlich die Zahlen, wo sie für Asylsuchende Verantwortung übernehmen. Und das ist Wien und Burgenland, sind die einzigen zwei Bundesländer, die ihre Zahlen nach dem Gesetz erfüllen.
Die Quote der Flüchtlingsverteilung, genau.
Während alle anderen sich nicht an die Gesetze halten. Und ich würde mich einmal freuen, wenn der Herr Kickl und auch andere sich an die Gesetze halten, von denen sie die ganze Zeit reden, wie wichtig sie ihnen wären. Und wir haben jetzt schon einige Bundesländer, wo auch die FPÖ stark drinnen hängt. Wo man dann sagt, so, dann halten wir uns an die Gesetze. Und ich glaube, wir müssen die ganze Asylproblematik sowieso prinzipiell, ich glaube, dieser Pakt, der jetzt geschlossen ist, ich weiß nicht, was drinsteht.
Wir sprechen gleich drüber, ja. Weil einer der Punkte ist, oder vielleicht das Metaziel, Herr Gruber, ist, ja, konkret soll illegale Migration zurückgedrängt werden. Und Herr Lothert, da möchte man dann unter anderem Flüchtlinge, die hier in Europa oder in einem der Mitgliedstaaten kein Bleiberecht bekommen, mehr und auch schneller rückführen kommen. Es stellen sich natürlich viele Menschen die Fragen, okay, wie soll genau das klappen? Weil man weiß oft gar nicht, woher kommt diese Person. Und wenn man es doch weiß, in den allermeisten Fällen sagt das Heimatland, nein, danke, nehme ich gar nicht zurück. Wieso soll das jetzt anders werden, denken Sie?
Naja, ich glaube erstmal, der Pakt ist ziemlich gut. Der hat ja viele andere Punkte auch. Das sind die Schnellverfahren, es ist die Frage der Verteilung, eventuelle Geldstrafen, wenn die Verteilung nicht klappt. Man hätte das vielleicht schon früher haben können und es dauert leider 2 Jahre zum Umgang. Was natürlich dort auch drinsteht, ist die Frage der Abschiebung. Aber das gilt, ich kenne das in Deutschland, wo der erste Afghanistan-Krieg war, auch mit Flüchtlingen. 80-90% der Asylverfahren werden abgelehnt. Und genau wie Sie richtig sagen, das Urproblem ist, ich kann die nicht in ein Flugzeug setzen und mit dem Fallschirm irgendwo wieder rausschmeißen an einem Heimatland. Da muss es jetzt halt in dieser Richtung, und ich glaube, da hilft der Pakt auch mit der Grenze, die dementsprechenden Vereinbarungen mit den Ländern geben zur Rückführung. Es ist halt viel einfacher, wenn ich das an der Grenze mache. Ich mag das Wort Lager nicht, aber das wird so eine Art sein. Und es dann geklärt wird. Weil das hat natürlich einen Rückstoßeffekt dann auf die anderen Länder und die müssen Distanz nehmen. Es wird nicht einfach sein, aber deshalb diesen Pakt zu verteufeln, wäre falsch. Der ist nämlich richtig gut, aber er ist natürlich nicht komplett. Man muss natürlich in den Ländern auch noch was machen und. Aber es ist, glaube ich, ein erster guter, großer Schritt.
Jetzt sagt Judith Kohlenberger, sehr renommierte Migrationsforscherin, das Folgende. Sie meint aus ihrer Expertise die zentralen Antworten auf wichtige Fragen, die das aktuelle System aufwirft, können dann nicht gegeben werden. Wie kann man Rückführungen forcieren? Das haben wir gerade ein bisschen angesprochen. Wie kann man den Druck im System fairer verteilen? Das hat Herr Gruber angesprochen. Wenn Ungarn sagt, du, ja, vor weiter. Und dann meint Frau Kohlenberger noch, wie kann man diese Politik des Sterbenlassens beenden?
Also wenn ich die Lösung hätte, dann hätte ich wahrscheinlich schon den Nobelpreis dafür bekommen. Es wird nur drüber gehen, also es wird eine bestimmte Abschottung geben müssen. Es wird die Verfahren an der Grenze geben müssen. Es wird eine klare Unterscheidung, was mir auch ein bisschen abgeht, ist zwischen Migration und Asyl geben müssen, auch politisch, weil wir brauchen Migration. Das ist ja nicht so, dass wir es nicht brauchen. Und wir werden Vereinbarungen mit den anderen Ländern schließen müssen. Einige sind schon angegangen worden, ist Ägypten etc. Tunesien ist gescheitert, soweit ich das weiß. Aber Es wird nur in diese Richtung gehen. Dazu gehört natürlich, ich mache mal das ganz Basis, dass man natürlich auch dementsprechende, sagen wir mal, Umstände und Lebensumstände in den Ländern schaffen soll oder helfen soll, woher die Flüchtenden kommen. Aber das ist alles ein großes Paket. Ich kann nicht sagen, ich lasse alle kommen und dann mache ich die Asylverfahren, aber kriege sie nie mehr zurück. Das wird nicht funktionieren.
Gut, über das sprechen wir noch. Was könnte denn funktionieren, was nicht? Herr Grubert hat es schon angesprochen, die Verteilung in der EU. Oder Herr Lothar hat jetzt schon gesagt, da sollen tatsächlich Auffanglager an den EU-Außengrenzen geschaffen werden mit Asylschnellverfahren. Da haben wir noch einiges zu besprechen. Bleiben Sie bitte einfach bei uns. Wir sind gleich wieder zurück mit Wild umstritten. Willkommen zurück bei Wild umstritten mit Andrea Ktolsky, mit Werner Gruber und mit Ralf-Wolfgang Lothar. Wir sprechen über den EU-Asylpakt, der das kommen soll. Frau Ktolsky, und das ist ganz interessant, da gab es dann gestern die große Abstimmung im EU-Parlament und dann die rechten Parteien und die linken Parteien miteinander gestimmt. Die haben nämlich beide gesagt, das wollen sie eigentlich nicht. Den einen war das zu wenig hart, den anderen ja unmenschlich. Und vor allem stößt man sich an folgenden Punkt. Da sollen an den EU-Außengrenzen quasi Auffanglager geschaffen werden, wo man teilweise auch unter Haft, von haftähnlichen Bedingungen hört. Und da soll mal schnell geschaut werden, ja, Sie sind jetzt mal hier, gibt es da eine Chance auf Asyl oder nicht? Und wenn, dann müssten Sie wieder gehen. Das regt vor allem linke Parteien sehr auf.
Ich möchte vielleicht vorausschicken, ich finde es gut, dass die EU sich endlich durchgerungen hat, ein Papier abzustimmen. Mhm. Weil dieses an sich typisch europäische, ich will das perfekte Papier machen, das es nicht gibt. Und erst dann auflegen, wenn es perfekt ist, bringt uns dorthin, dass wir nichts in der Hand haben die ganze Zeit. Mhm. Und das ist schwierig und das schwächt unsere Position gegenüber allen anderen. Mhm. Und ich bin ganz, ganz dafür in vielen Bereichen, dass man einfach den Mut hat, einmal etwas hinzulegen und zu sagen, wir probieren das jetzt einmal und wir werden sehen, dass wir dort oder da Veränderung brauchen, dass wir dort oder da etwas vergessen haben oder dass wir dort oder da etwas auch wieder wegstreichen. Das ist mal das eine.
Ja, aber darf ich konkreter nachfragen? Erinnern Sie sich an Bilder, die wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben, wo Menschen vor hohen Zäunen waren, wo es teilweise auch Revolten oder wie auch immer gab oder Aufstände. Ich stelle mir das vor, dass da eine Familie da ist mit einem kleinen Kind und dann sagen, ja, habe ich jetzt im Schnellverfahren, sagt leider nein, bitte wieder zurück nach Hause.
Noch einmal, ich glaube, wir müssen dort bleiben, wo es auch entsprechende Gesetze und Grundlagen gibt. Und davon völlig unbetroffen ist humanitäre Hilfe, die ja immer geleistet wird, egal ob sie in Außenlagern geleistet wird, ob sie im Land geleistet wird oder ob sie in Sammlungen und Geld und Sachspenden für das Land geleistet werden. Das ist davon meines Erachtens völlig unberührt. Faktum ist, ich würde mich freuen, wenn wir endlich einmal trennen zwischen Flüchtlingen nach der Genfer Flüchtlingskonvention.
Also ja, aber das hilft dort, den Menschen an der Grenze jetzt nicht.
Wirtschaftsflüchtlinge. Ja, aber wenn jemand in einem Land nicht bedroht ist, sondern aus wirtschaftlichen Gründen in ein anderes geht, dann ist das überall völlig undiskutiert. Wenn Sie heute nach Kanada gehen wollen, dann müssen Sie gewisse Kriterien erfüllen und die Kanadier entscheiden, welchen Beruf brauche ich im Moment gerade. Sprechen Sie Französisch und Englisch, nur Französisch, nur Englisch. Wenn Sie nach Franco-Kanada wollen. Und da gibt es ganz klare Kriterien. Okay. Das ist ein großer Unterschied, als wenn jemand auf Leib und Leben verfolgt wird, egal ob für seine Religion oder in einem Krieg oder in einer anderen Situation. Und das in eine Wurst zusammenzuwerfen, halte ich für gefährlich. Das ist einfach nicht der richtige Weg. Und ich muss ehrlich sagen, es hat mich betroffen. Ich bin vor einigen Jahren nach Italien gegangen, weil ich in Österreich keinen Job gehabt, war auch eine Art Wirtschaftsflüchtling und musste halt dann meine Zweisprachigkeitsprüfung machen und musste gewisse Kriterien machen, damit ich das machen kann, weil ich nicht bedroht war.
Aber,
und da sehe ich schon den Unterschied. Und dieses Bild mit der Familie und dem Baby und die werden auseinandergerissen, das ist natürlich schon eine gute Argumentationslinie. Ich glaube nicht, dass wenn diese Familie, und das hat man bei den syrischen Familien gesehen, die ja wirklich aus den Kriegsgebieten gekommen sind, da ist niemand auseinandergerissen worden und da hat man sehr wohl geholfen und die haben sehr wohl die Möglichkeit.
Okay, Herr Lothar, ich hatte ein bisschen Bayern raus. Ja, jetzt wird es immer ein bisschen durchsetzungsstärker als Europäische Union, weil Kanada kann das, Australien kann das, nur ihr in der EU könnt das nicht.
Na, ich würde mal, was die Frau Kodolski, die Andrea gesagt hat, ist richtig. Erstmal, was ist Asyl? Das ist ein bisschen bestimmte Verfolgungsgründe. Das sind politische, rassistische, sonstige Verfolgungsgründe. Es gibt jetzt schon sogenannte sichere Länder, ganze Listen von sicheren Ländern, wo ich sagen kann, da gibt es keinen Asylgrund. So, warum kann ich das dann nicht im Schnellverfahren, wenn ich das feststelle, an der Grenze machen? Das vereinfacht für viele alles. Und das ist das, um was es eigentlich geht. Und deshalb habe ich vorher schon gemeint, der Unterschied zwischen Asyl und Migration, die Migration wollen wir ja, ist aber ganz was anderes. Ja. Das sind die sicherlich nicht, die ich an der Grenze finde in dem Fall. Und da kann ich doch, Entschuldigung, im Schnellverfahren, wenn mir einer sagt, ich komme aus Land X, wenn ich es nachweisen kann, und ich sage, das ist ein sicheres Land, dann brauchen wir es nicht mehr weiter diskutieren.
Mhm. Es kommen ja viele Menschen, die können das nicht nachweisen.
Das ist, bin ich ja dabei, das ist eine Frage der Nachweispflicht, wie die Juristen sagen würden. Das ändert aber am Sachverhalt nichts. Das heißt, wenn ich aus dem Land X bin und es beweisen kann, dass er aus dem Land X ist und es ein sicheres Land ist, ist das Asylverfahren vorbei. Aus.
Okay. Herr Gruber, jetzt zufälligerweise steht die EU-Wahlen an, 9. Juni. Kann es sein, dass das vielleicht auch ein bisschen so ein Wahlzuckerl ist jetzt, so nach dem Motto, weil es gibt ja in vielen EU-Ländern, gibt es mal Sorgen, was Migration betrifft und jetzt zeigt die EU, na, wir machen das jetzt eh, ob das dann danach funktioniert hat oder nicht, das, da ist dann die Wahl ja schon geschlagen.
Die Wahl ist in ein paar Monate. Das, glaube ich, werden sich viele Damen und Herren nicht merken. Und vor allem, jetzt das wirkliche Problem, was ich sehe, und da bin ich einfach der Pragmatiker, ist, wie gehe ich mit der konkreten Situation um? Nämlich jetzt zum Beispiel des Direktnachweises. Das ist jetzt ein Beispiel von vielen. Und ich glaube, das unterscheidet uns jetzt auch Europa von zum Beispiel Kanada oder Australien. Australien erreichst du nur über eine größere Schifffahrtsdistanz. Kanada ist nicht umgeben in der Nähe von Ländern, da müssen zuerst die Mexikaner durch sehr die USA, weit, also das sind relativ große Distanzen, während wir haben einfach eine geografische Nähe zu Afrika. Und wir dürfen ans nicht vergessen, dass wir Afrika sehr lange sehr gut ausgebeutet haben, sowohl von Rohstoffen, energietechnisch und. Und was wir wirklich brauchen würden, und das ist so weltträumerisch, mir ist das schon klar, aber ich verstehe Menschen und ich habe mir selber mal überlegt, was wäre gewesen, wenn wir einen Numerus Clausus gehabt hätten für Physik und ich den Numerus Clausus nicht geschafft hätte. Ich hätte, ich weiß nicht was, wo illegal immigriert, um Physik studieren zu können. Und wenn wir uns anschauen, wie viele Medizinstudenten aus Deutschland kommen, was übrigens auch unter Anführungszeichen Bildungsflüchtlinge sind, es geht darum, dass Menschen ihre Lebensträume irgendwie verwirklichen wollen. Sie brauchen entweder Sicherheit. Ich glaube, das haben wir jetzt bei der Menschenrechtskonvention, brauchen wir nicht weiter diskutieren. Und das Zweite ist auch eine gewisse Form, dass ich eine Chance habe, meinen Lebenstraum träumen zu können.
Gut, aber den Lebenstraum zu erfüllen, das wünscht man jedem Menschen.
Warum schauen wir nicht, dass wir vielleicht mit einer sehr, Entschuldigung, alles, was wir an Entwicklungshilfe gemacht haben, ist leer. Aber das ist keine Entwicklungshilfe. Wir haben nichts anderes getan, als uns gleichzeitig überlegt, wie können wir von dem Land vielleicht diese und jene Rohstoffe und so weiter machen. Die Entwicklungshilfe hat so ausgeschaut, dass man den Damen und Herren vor Ort ihre Schulden erlassen hat.
Da muss ich jetzt mal was einwerfen. Trotzdem können wir nicht nur deswegen, weil irgendwann einmal oder auch noch immer in Afrika Ausbeutungen durch die westliche Welt passiert ist, einen ganzen Kontinent aufnehmen, um ihre Lebensträume
zu erfüllen. Das will ich auch nicht, sondern ich vor glaube, Ort, wir müssen richtig. Entwicklungshilfe wir vor Ort leisten. Genau das war's.
Und das ist der wesentliche
Gut,
Punkt.
Das war der eine Punkt. Ja. Einen abschließend zum Thema Punkt. Möchte noch, weil aber hier quasi Numerus Clausus Flüchtlinge, wie das immer genannt wird, Herr Lothar, ist da nicht ein Unterschied zwischen jetzt einfach im Deutschen, der innerhalb der Europäischen Union, da gibt es die Personenfreizügigkeit, das ist ein Recht. Da sagt er, gut, dann studiere ich halt in Österreich, praktischerweise ist das fast die gleiche Sprache. Beziehungsweise, wie der Herr Gruber meint, bleiben wir Afrika. Ja. Und auch dieser Mensch hat natürlich das Recht auf seine Träume, aber das soll die EU auch erfüllen.
Also die EU ist die EU per se und es gibt die Freizügigkeit. Es geht ja auch andersrum. Ich weiß nicht, wie viele Österreicher in Deutschland studieren, was weiß ich was.
Und Fußball spielen.
Und Fußball spielen, ob gut oder schlecht.
Unsere spielen gut.
Sehen wir bei der Europameisterschaft.
Da reden wir dann weiter. Gut.
Da ziehe ich mich dann zurück.
Nein, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich verstehe auch und ich will die Tagträume nicht zerstören. Natürlich muss man da unten helfen. Vielleicht ist auch vieles in der Entwicklungshilfe falsch gelaufen. Ja, trotzdem ist das ein Unterschied. Ich kann niemand einfach aufnehmen, nur weil es ein Wirtschaftsflüchtling ist. Das ist kein Asyl, das ist einfach so. Und das tut mir leid, persönlich auch, aber das würde nicht funktionieren. Das würde gesellschaftlich nicht funktionieren, wirtschaftlich nicht funktionieren. Da würde man wahrscheinlich die Gesellschaft sprengen am Schluss. Insoweit ist, glaube ich, der Pakt zudem nochmal richtig. Das ist nicht alles und man muss sicherlich noch einiges nachlegen, aber es ist ein guter Anfang.
Mhm. Okay. Wir werden sicherlich über dieses Thema auch noch sprechen. Ist ja nicht nur die EU-Wahl, sondern auch die Nationalratswahl. Ja. Und damit kommen wir zu unserem abschließenden Thema. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, die sogenannten Klimaseniorinnen aus der Schweiz, die haben vor dem Europäischen Gerichtshof der Menschenrechte in Den Haag einen historischen Erfolg eingefahren. Der EGMR hat die Schweiz verurteilt, weil sie zu wenig für den Klimaschutz als Staat getan habe. Heute dann die Überraschung, da war auch Österreich beteiligt an diesem Verfahren. Allerdings hat sich Österreich dafür die Schweiz ins Zeug geworfen, Herr Gruber. Und Österreich hat da etwa in Den Haag gesagt, ja, aber Klimaschutz ist nun mal kein Menschenrecht.
Was ist die Frage?
Das hat Österreich gesagt. Teilen Sie das? Klimaschutz ist kein Menschenrecht, sagt die österreichische Bundesregierung.
Hier müsste man Jurist sein.
Wir haben ja einen da, keine Sorge.
Aus praktischen Gründen. Wir dürfen... Klimaschutz und Klimawandel ist irgendwie für viele Damen und Herren so ein Abstraktum, das keine Bedeutung hat und das, ja, es wird ein bisschen wärmer. Was wir bei dem Ganzen vergessen, ist zum Beispiel, wir hatten früher das Saurüsselgebirge, das ist der nördliche Bereich des Müllviertels, wo eine natürliche Grenze für die Zecken. Da hast du genau gewusst, wo in Bayern an Zecken eine Hirnhautentzündung aufgrund eines Zeckenhams, haben sie sich diese Hirnhautentzündung geholt, weil sie nach Österreich gekommen sind, gut die Ausnahmen und wieder zurückgefahren sind. Heute oder seit 10, 15 Jahren ist es so, dass sich dieser Zeckengürtel bis nach Frankreich zieht und sie ernst zu nehmen. Und deswegen sterben jetzt Menschen, weil die teilweise noch keine Impfprogramme haben und erst jetzt beginnen, damit hochzufahren. Wir haben jetzt in Sizilien erstmalig native Malaria. Es ist davon auszugehen, die Prognosemodelle sind noch nicht sehr sauber. Also ich kann euch nicht sagen, ob es 20 oder 40 Jahre sein werden. Aber es ist durchaus zu rechnen, dass in absehbarer Zeit, also unsere Kinder werden es nur erleben, wenn du nach Rom fährst, du eine Malaria-Prophylaxe brauchst. Mhm. Das heißt, das, was an Menschen sterben werden aufgrund des Klimawandels, wird nicht so wenig sein.
Ist das eine relativ lange Antwort, aber auf ein Ja? Auf die Frage Klimaschutz soll ein Menschenrecht sein?
Ich würde Gesundheit als durchaus die Unversehrtheit des menschlichen Körpers heute ich durchaus, ist glaube ich, in der Menschenrechtskonvention.
Perfekt. Jetzt ist alles klar. Jetzt haben wir ja hier den Juristen.
Aus dem falschen Land.
Für Herrn Gruber, für mich nicht. Keine Sorge. Keine Ahnung. Aber Herr Lothar, wie ist das jetzt? Klimaschutz, Menschenrecht. Es hat der EGMR hier ein historisches Urteil gefällt. Ganz konkret hat er gesagt, das muss man hier erwähnen, dass die Schweiz bereits bestehende Menschenrechte hiermit beeinträchtigt habe und hat nicht gesagt, Klimaschutz ist gleich Menschenrecht. Aber wie sieht das der Jurist?
Nein, also wie immer wird es wahrscheinlich verschiedene Meinungen geben. Ich sehe das auch so, dass es kein Menschenrecht per se ist. Es ist sicherlich ein Ziel, und da bin ich mit dem Herrn Gruber, es ist sicherlich dort, wo wir hin müssen. Aber warum sehe ich es nicht als Menschenrecht? Ich versuche es mal an einem Beispiel zu machen. Menschenrechte sind zum Beispiel Unverletzlichkeit des Lebens, des Körpers, Religionsausübungsfreiheit, keine Diskriminierung von Masse. Das ist was, wenn es in dem Land passiert, was ich auch gegen das Land einklagen kann und sagen kann, Jungs, ich werde hier diskriminiert, das geht nicht. Wenn das passiert ist, kriege ich Schadenersatz etc. Bei dem Klimaschutzziel, was soll ich gegen wen einklagen? Ich mache es mal plastisch. Dass Klimaschutz gibt oder dass wir von 130 auf 80 Kilometer zurückkommen, gegen wen soll ich das einklagen? Wie soll ich das machen als Recht? Das Zweite ist, und das macht es noch komplizierter, selbst wenn das Land das tut, Die Länder drumherum tun es vielleicht nicht. Das heißt, die Qualität der Luft etc. wird nicht besser. Und dann habe ich trotzdem dieses verletzt. Also das als Recht, also wirklich als Juristen, als klagbares Recht, fällt mir schwer, wie man das machen soll.
Ja, aber das wäre doch, aber dann muss ich ja sagen, gut, wenn das jetzt in Österreich, weiß ich nicht, Klimaschutz wäre hier ein Menschenrecht und die Deutschen erzeugen ihren Strom mit Braunkohle, das ist nicht gesund, das weiß jetzt mittlerweile jeder, dann könnte ich ja Deutschland auch klagen.
Nee, das erstens wird es wahrscheinlich nur derjenige, der in Deutschland ist, Deutschland verklagen. Aber selbst wenn man es könnte, ist ja die nächste Frage dann, ist es das eine Braunkohlekraftwerk oder ist es nochmal was anderes? Mhm. Sie können schon allein von der Beweiskette
aber das nicht hinbekommen. Warum macht das dann der Europäische Gerichtshof der Menschenrechte? Das sind ja Top-Juristinnen und Juristen dort.
Ich kann es nicht sagen. Ich bin mir fast sicher, dass sie den Konsequenzen dessen nicht bedacht haben, weil der kann das gut feststellen, dass es ein Menschenrecht ist. Wie ich das dann klagbar mache und umsetzbar mache, das sagt mir der EGMRK nicht. Ja, ja. Also ich halte das für ein ziemliches Fehlurteil und auch die falsche Richtung. Nicht, das kann sogar dem Ziel schaden. Mhm. Ich mache mal andersrum. Ist das ein einklagbares Recht, dann lehnt sich jeder zurück und sagt, no more. Ist das ein einklagbares Recht?
Ist mir schon wieder wurscht.
Das ist mir wurscht. Du musst eh machen. Und nicht ich als Mensch, als Ding, muss mich um die Umwelt kümmern. Ich halte das also insoweit juristisch für falsch und ich halte das auch wirklich vom Ziel her für kontraproduktiv.
Vielleicht könnte man es zumindest als Symbol sehen. Manchmal ist es einfach auch wichtig, in der Politik zu sehen, schaut her, da ist ein Symbol, wir müssen was tun. Machen wir das vielleicht auf das?
Ja, aber eins möchte ich dazu sagen, weil in dem zweiten Prozess, der ja dann wegen Formfehlern den portugiesischen Jugendlichen, wäre ja auch Österreich sozusagen in Rechenschaft gezogen worden. Und jetzt breche ich einmal ausnahmsweise eine Lanze für Österreich, weil wir tun viel im Umweltschutz. Und jetzt ist die Frage, ich habe mir das heute ganz genau angeschaut, wir trennen Müll wie kein anderer, wir trennen so viel Müll, dass das schon bald nicht mehr brennt. Du weißt das, da müssen wir schon was dazufügen. Wir machen
tatsächlich,
viele,
also das stimmt, Dinge. In einigen Regionen soll man weniger gut Müll trennen, damit man wieder, damit man das wieder verbrennen kann. Das stimmt sogar,
ganz, ganz viele Dinge. Wir verwenden kein Jutesackerl, wir vernehmen nur mehr Glasflaschen, wir bauen Radwege um in der Stadt. Wir bemühen uns wirklich vieles zu tun. Jetzt habe ich mir das heute angeschaut. Wer sind die wirklichen Treiber? Das ist der Flugverkehr. Und jetzt frage
ich mich. Die Auer streicht jetzt, das ist ganz praktisch.
Ja, aber jetzt frage ich mich, ist es wirklich möglich für ein Land oder wie schaut das aus oder wie würde die Entrüstung und die Empörung sein, wenn jetzt ein Land sagt, so, ihr dürft nicht mehr auf Urlaub fahren? Oder ja, ihr dürft schon, aber mit dem Rad zum Bauernhof, aber nicht mehr mit dem Flugzeug nach, ich weiß nicht, Spanien.
Okay.
Das wäre aber etwas, was wiederum anderen Menschen Grundrechten widerspricht, nämlich die freie Bewegung, die Möglichkeit auf eine Erholung.
Also quasi hier ist Pandoras Box geöffnet.
Da kommt jetzt eigentlich etwas, wo ich nicht mehr weiß, was ist eigentlich was, wer ist für was zuständig, wie es der Herr Luther schon gesagt hat. Und wen klage ich dann eigentlich? Mhm. Ich müsste ja eigentlich dann 9 Millionen Österreicher klagen, weil die sich nicht richtig verhalten und daher eigentlich diese Situation kommt. Weil wenn ich meinen Müll nicht trenne, wenn ich weiß nicht, so und so viele Flugkilometer im Jahr habe, wenn ich aus meinem Benzinauto nicht aussteige, dann bin eigentlich ich einer jener, der von jemandem geklagt werden muss. Also,
der Jurist nickt mal ein bisschen. Ja. Okay.
Vielleicht kann ich noch einen Fall anfügen, den ich gelesen habe in dem Zusammenhang, die eine Kollegin einen Mandanten vertritt, für den Wärme in seinem Krankheitsbild schädlich ist. Ja, jetzt sage ich noch, was klage ich? Klimaplan A, was ein Parlament, die Bürger entscheiden müssen. Da sagt er, na, das ist nicht genug, es muss Klimaplan B sein, noch mehr. Das ist doch gar nicht umsetzbar. Das ist
Herr Gruber, Sie wollten auch noch was sagen?
Nein, wunderbar. Da ich kein Jurist bin, ich verstehe, dass man sagt, ja, ergibt sehr viel Sinn. Ich glaube, was uns prinzipiell fehlt, ist einmal ein Plan. Schlicht und einfach ein Plan, damit umzugehen.
Sehr gut.
Du hast es so schön formuliert, was machen wir mit den Fliegern? Da gibt es tatsächlich eine Idee, eine wunderbare Lösung. Das nennt sich, weil beim Flieger können wir nicht auf Batterien oder Wasserstoff umsteigen, das hat technische Gründe. Da gibt es tatsächlich die Idee der sogenannten E-Fuels. Was ist das Konzept der E-Fuels? Wir nehmen landwirtschaftliche Abfälle, methanisieren diese und wandeln sie mit sehr viel Strom um in Kerosin. Das Ding funktioniert, ist technisch erprobt. Jetzt kommt aber das Coole. Diese E-Fuels, die wir in Österreich CO2-neutral herstellen können, sind genauso viel, dass es sich gerade fürs Fliegen ausgeht. Das war's. Wir haben aber jetzt, wenn wir sagen, EU-Wahl, das ist vielleicht auch eine interessante Geschichte.
Bitte zum Ende kommen.
Wir haben zwischen Nord-Süd-Achse, wenn in Sizilien kein Wind ist, ist sehr viel Wind in Hamburg. Das heißt, da könnte man wirklich viele Austausch machen. Wir haben eine Ost-West-Achse, was Beleuchtung betrifft, sprich Sonne beleuchtet Spanien, ist in der Ukraine dunkel und umgekehrt. Das wären die Möglichkeiten, wo die EU...
Das sind aber visionäre Pläne.
Na, das ist relativ simpel zu machen.
Aber das hat nichts mit den Klagen zu tun.
Ja, das ist richtig. Ich wollte das nur einfach nutzen.
Ja, das finde ich gut.
Dass man über die Sachen reden.
Da ist er ja da absolut.
Wunderbar. Da gibt es aber dann Leute, die in die Richtung denken, wie Sie, Herr Gruber, die dann sagen, die Titanic sinkt gerade und wir diskutieren darüber, wer das Licht anlassen hat in der Kabine. Da können wir natürlich bessere Pläne haben. Danke für den Input. Ich bedanke mich überhaupt hier bei der Runde. Vielen Dank, Andrea Kdolski. Vielen herzlichen Dank, Werner Gruber. Vielen herzlichen Dank, Ralf Wolfgang Lothar. Hat toll geklappt mit der Stimme. Danke fürs Durchhalten. Und dann hoffen wir natürlich ein bisschen, dass Sie uns übers Wochenende vermissen. Wir sind am Montag jedenfalls mit einer großartigen Runde wieder zurück. Da begrüßen wir dann bei uns Walter Chefredakteur Florian Klenk. Dann begrüßen wir Anna Schneider, Journalistin beim deutschen Nachrichtenportal Welt. Und wir begrüßen Stefan Zöchling, den Remus-Chef. Also schönes Wochenende. Bis Montag, 21 Uhr.